Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Wiesler, guten Tag. Was sind die Lehren aus der Diskussion über die Rechtmäßigkeit des Erwerbs von Objekten außereuropäischer Kulturen, vor allem in der Kolonialzeit? Und was heißt das eigentlich für die Museen, die früher Völkerkundemuseum hießen und deren aktuelle Namen auch Suchbewegungen dokumentieren? Nach der eigenen Zukunft. Gestern wurde darüber hochrangig diskutiert in Köln. Was dabei herauskam, das ist heute ein Thema. Außerdem ein Theaterstück über deutsche Industrie- und Gesellschaftsgeschichte von Kleist-Förderpreisträger Lars Werner in Cottbus, das internationale Filmfestival in Kairo, ein Kampf um Graffitis in Belgrad und der Zapfenstreich für Angela Merkel, der offenbar der Schalk im Nacken saß. Am Rautenstrauch-Joost-Museum in Köln wurde gestern Abend nicht nur diskutiert über Rückgaben sogenannter Beutekunst aus außereuropäischen Kulturen, sondern übers Grundsätzliche. Es ging darum, Grundlagen für eine neue Museumsethik zu schaffen, also nicht mehr nur die Vergangenheit zu schauen und die Fehler dort möglichst zu korrigieren, sondern in die Zukunft. Das war eine sehr prominent besetzte Diskussion. Felwin Saar und Benedikt Savoy waren auf dem Podium, die für den französischen Staatspräsidenten ein grundsätzliches Konzept zur Restitution erarbeitet haben, das viel diskutiert wurde. Außerdem Andreas Görgen, Leiter der Abteilung Kultur und Kommunikation im Auswärtigen Amt, der viele Verhandlungen über Rückgaben in Afrika geführt hat. Für uns war Stefan Koldehoff dabei. Herr Koldehoff, diskutiert wird ja schon lange und man wird sagen können, zu Recht, es gibt auch bereits Rückgaben. Inwiefern wurde es denn gestern grundsätzlicher?
Grundsätzlich insofern, als vor allen Dingen die afrikanischen Teilnehmerinnen dieses Podiums immer wieder betont haben, dass es gut und es ist aller Ehren wert, dass diese Restitutionen nicht nur diskutiert werden, sondern dass sie faktisch ja in Frankreich und in Deutschland beschlossene Sache sind. Wir hatten ja vor wenigen Wochen Benedikt Savoy in der Sendung, die gesagt hat, es ist ein historischer Moment, es gibt kein Zurück mehr. Die ersten Benin-Bronzen sind aus Frankreich nach Afrika gebracht worden, nach Nigeria, ins ehemalige Königreich Benin. Deutschland hat erklärt, dass im nächsten Jahr ein entsprechender Transport auch aus deutschen Museen stattfinden wird. Da gibt es kein Zurück mehr. Die Frage, die man sich jetzt aber stellt, ist, das kann ja nicht alles gewesen sein, beziehungsweise keine Frage, die man sich stellt, sondern das sind konkrete Formulierungen, die Vertreterinnen wie Piyula Yola aus Nigeria oder auch Shiraj Rasool, der Professor an der Universität des westlichen Kaps in Südafrika ist, ganz klar formuliert haben. Wir müssen uns jetzt die Frage stellen, was sind die nächsten Fragen, die gestellt werden müssen, so absurd das klingen mag. Also, wie kommen wir von diesem Akt der Restitution nochmal, der auch aus afrikanischer Sicht oder aus Weltsicht offenbar aller Ehren wert ist, wie kommen wir zu Themen wie Würde, Menschenrechte, Gleichheit? Es gab eine sehr bewegende Aussage von Nana Oforiotta Ajim, die aus Ghana stammt, da Aktivistin ist, Konzepte mit Museen in Ghana entwickelt, wie man da mit dem eigenen kulturellen Erbe umgeht. Die sagt, uns sind ja nicht nur diese Kulturgüter gestohlen worden, uns sind auch unsere Vorfahren gestohlen worden. Also der Raub war der Schritt nach der Versklavung, nach der Tötung, nach der Verschleppung von Hunderttausenden von Menschen, unter anderem in Afrika. Und das seien die Debatten, die jetzt geführt werden müssen.
Nun können ja solche Konfrontationen heilsam sein und einander zusammenführen im Nachdenken über die Zukunft. Sie können aber auch Türen zuschlagen und in der Vehemenz, die Sie gerade so ein bisschen angedeutet haben, kann das natürlich auch leicht passieren. Wie war denn Ihr Eindruck gestern Abend? Kam man ins Konstruktive?
Das war, glaube ich, das, was sich durch den ganzen Abend gezogen hat. Und deswegen, ich habe ja vor 14 Tagen schon mal berichtet über eine Tagung des Deutschen Zentrums Kulturgutverlust, über dem dieser Begriff der Debatte auf Augenhöhe schon heftig diskutiert oder angegriffen wurde. Man kann nicht anders als auf Augenhöhe diskutieren, aber Diskussionen finden statt. Auch darüber war gestern Einigkeit. Nicht allerdings über die Frage, wie denn jetzt weiter. Andreas Görgen, Sie haben ihn vorhin vorgestellt, der Kulturchef des Auswärtigen Amtes, der ganz maßgeblich in Nigeria verhandelt hat über die Rückgabe der Benin-Bronzen und auch nochmal darauf verwiesen hat, in Deutschland ist das nicht so einfach wie zum Beispiel in Frankreich. Wir sind kein zentralistischer Staat, wir sind ein föderalistischer. Bei uns gehören diese Bronzen in Anführungsstrichen, natürlich gehören sie den Herkunftskulturen, aber im Moment sind eben Besitzer unter anderem Kommunen und Länder, auch der Bund selbst im Humboldt-Forum, die musste man mal erst alle unter einen Hut bekommen. Und er sagte dann eben auch, es wäre natürlich schon wünschenswert, wenn man auch über Zirkulation, über Circulation dieser Benin-Bronzen und anderer kultureller Güter sprechen könnte.
Wie kam das an?
Das hat großen Widerspruch bei einigen hervorgerufen. Zum Beispiel hat Piju Loyola aus Nigeria gesagt, wie kommen Sie auf die Idee überhaupt, dass die Möglichkeit auch nur bestünde? Wir bekommen das jetzt zurück. Wir müssen gucken, wie wir damit umgehen. Wie sich übrigens diese Kulturgüter vielleicht auch verändert haben. Was die an, wie sie sagte, Energien aufgenommen haben, während sie zum Teil über 100 Jahre aus ihrer Heimat gestohlen waren. Ich glaube allerdings, dass die Schärfe, ohne dass ich da jetzt irgendwie beschwichtigen will, dass die gar nicht nötig gewesen ist. Also von einem Anrecht oder einer Forderung war nie die Rede, aber davon, dass sich natürlich Museen auf der ganzen Welt und auch in Afrika die Frage stellen müssen, sind wir nationale Einrichtungen oder wollen wir, ohne damit irgendwas von unserem Eigentum in Frage zu stellen, wollen wir nicht kooperieren weltweit?
Stefan Koldehoff über eine Diskussion zur Zukunft der Museumsethik gestern Abend in Köln, womit ja ganz sicher und notwendig auch ästhetische Fragen verbunden sind. Wie sieht das aus, wenn Europa auf die ehemaligen Kolonien blickt und von wo aus blickt es da eigentlich? Ganz ähnliche Fragen stellen sich aktuell mit Blick auf kuriose deutsche Rituale wie den Zapfenstreich. Dieser irgendwie unanständig klingende Titel steht doch gar noch mit dem Adjektiv groß versehen über einer Zeremonie, die rätselhafter nicht sein könnte und bei der, die meisten werden die Bilder gesehen haben, Soldaten, Soldatinnen habe ich nicht gesehen, mit Krawatte, Stahlhelm, Fackeln und im Gleichschritt aufmarschieren, um dann ein kleines Konzert zu geben, das musikalisch doch allenfalls im unteren Mittelfeld des Möglichen rangiert. Wozu das Ganze? Und was hat es mit Angela Merkel zu tun, deren Abschied ja damit eher martialisch als feierlich begangen wurde? Peter Meisenberg sieht darin monarchische Wurmfortsätze.
Am 1. Juli 1974 besteigt Bundespräsident Gustav Heinemann mit seiner Gattin in Bonn den Ausflugsdampfer Drachenfels. Mit eingeladen zu dieser sommerlichen Schiffstour den Rhein hinauf nach Linz hat er außer seinem Amtsnachfolger die gesamte politische Prominenz der damaligen Bonner Republik. Gustav Heinemann ist der einzige Politiker der Bundesrepublik geblieben, der auf das ihnen zustehende militärische Ritual des großen Zapfenstreichs verzichtete und stattdessen zu einer Art Betriebsausflug lud. Wohl, weil ihm alles Militärische zuwider war, vor allem dann, wenn dessen Rituale ans Lächerliche grenzen. Der Name Zapfenstreich rührt daher, dass der Spieß in den Soldatenlagern des 16. Jahrhunderts abends zur letzten Runde trommelte, indem er auf den Boden eines Bierfasses schlug bzw. strich. Man muss schon ziemlich schräg drauf sein oder eben ein Militär, um den banalen Ruf »Kein Bier mehr« in ein gravitätisch weihevolles Verabschiedungsritual umzumodeln. Die übrigen Präsidenten, Kanzler und Verteidigungsminister haben sich nicht daran gestoßen. Selbst diejenigen standen beim Zapfenstreich stramm, die sich in ihrem Amt nicht gerade mit Ruhm bekleckerten, wie Christian Wolff und Theodor zu Guttenberg. Dem scheidenden Bundeskanzler Gerhard Schröder traten sogar Tränen in die Augen, als er den von ihm bestellten Sinatra-Titel »My Way« hörte. So gerührt war er, aber wohl eher von sich selbst. So etwas konnte Angela Merkel natürlich nicht passieren, ist ihr auch nicht passiert. Weitgehend mit Pokerface nahm sie das aufs Ergriffensein hin angelegte Spektakel hin. Nur beim Knefschlager »Für mich soll's rote Rosen regnen« soll ihr, so sehr aufmerksame Beobachter, ein kleines Lächeln entrutscht sein. Ansonsten aber funktionierte das mit Marschmusik inszenierte Fackelrührstück »Großer Zapfenstreich«. Millionen Zuschauer verfolgten es live am Fernseher und, wie ergriffen sie davon waren, zeigte sich daran, dass sie sich über die Pietätlosigkeit der ZDF-Moderatorin beschwerten, weil die versehentlich das Mikro für eine Regieanweisung offen gelassen hatte. Offenbar lassen sich Militärsentimentalität und Monarchenverehrung nicht so ganz aus den republikanischen Klamotten bürsten. Vielleicht liegt das daran, dass es sowohl in der Verfassung wie in den Sitten der Bundesrepublik eine ganze Reihe von Wurmfortsätzen, Überresten vergangener, vordemokratischer und militaristischer Staatsverfassungen gibt, die zur Orientierung einladen. Angefangen von dem mit höfischem Zeremoniell umgebenen Präsidentenamt über die öffentlichen Gelöbnisse von Bundeswehrrekruten bis eben hin zum Zapfenstreich. Gustav Heinemann, der als erster und einziger Präsident auf den Zapfenstreich verzichtete, empfand sich als Bürgerpräsident. Bei seinem Amtsantritt am 1. Juli 1969 sagte er, überall müssen Autorität und Tradition sich die Frage nach ihrer Rechtfertigung gefallen lassen. Diesen Anspruch hat die scheidende Kanzlerin zumindest durch den völlig unprätentiösen Habitus ihrer Amtsführung eingelöst und ihren feinen Sinn für Ironie. Den hat sie auch bei ihrem Zapfenstreich unter Beweis gestellt. Wer eine Militärkapelle auffordert, Nina Hagens DDR-Punk-Song »Du hast den Farbfilm vergessen« zu spielen, zeigt, dass er das ganze Brimborium nicht wirklich ernst nimmt.
Peter Meisenberg über den Zapfenstreich und seine ironische Unterwanderung durch die Hauptperson, die Kanzlerin. In Berlin, in Cannes und in Venedig gibt es Filmfestivals der Kategorie A. Und auch in Kairo. Ägyptens Kulturindustrie ist die größte im arabischen Raum und auf der liegt der Schwerpunkt auch der 43. Ausgabe des Festivals. Rund 100 Filme waren in den letzten Tagen zu sehen, 15 liefen im internationalen Wettbewerb. Morgen werden dann die Preise verliehen, die eine international besetzte Jury mit dem Präsidenten Emir Kusturica bestimmt hat. In Kairo sind das Pyramiden. Die goldene für den besten Film, die silberne für die beste Regie und die bronzene für den besten Nachwuchsfilm. Wolfgang Martin Harmdorf ist in Kairo. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie denn das Feld der Wettbewerbsfilme aussieht.
Sehr jung, kann man erst einmal sagen. Also 8 von den insgesamt 15 Spielfilmen waren erste oder zweite Filme. Und 5 kamen insgesamt aus Osteuropa, 5 aus Lateinamerika und 3 arabische Beiträge waren auch dabei.
Sie haben ja die letzten Tage im Kino verbracht. Was hat Sie denn besonders beeindruckt?
Also es gab insgesamt sehr viele Filme, die den Zustand einer Gesellschaft über das Verhältnis der Generationen beschreiben oder davon handeln, was eben Junge von Alten oder Alte von Jungen lernen können. Und das sind aber nicht unbedingt immer Familienfilme. So erzählt Das Loch im Zaun des mexikanischen Regisseurs Joaquin de Castillo von einem katholischen Feriencamp, wo Jungen aus reicher Familie mit ganz brutaler Frömmigkeit auf ihre zukünftige Rolle in der Elite des Landes vorbereitet werden. Also ein ganz spannend inszenierter Film mit einem wunderbaren Ensemble aus überwiegend Laiendarstellern. Das ist eine mexikanisch-polnische Koproduktion, also zwei Länder, wo eben auch die katholische Kirche sehr eng mit der Macht verknüpft ist. Aber sehr beeindruckt hat mich auch ein Film aus Ägypten, Abu Saddam. Da geht es um einen mürrischen, übergewichtigen Lastwagenfahrer gleichen Namens und seinen jugendlichen Beifahrer. Und die fahren dann die lange Mittelmeerküste entlang und reden über Gott und die Welt und besonders über Frauen. Aber die Stimmung zwischen den beiden und insgesamt wird immer angespannter, Konflikte brechen aus. Und dieses ganze einsame Heldengehabe, diese Männerrolle führt in die Katastrophe. Die 42-jährige ägyptische Regisseurin Nadine Khan sieht ihren Protagonisten Abu Saddam so als typisches Beispiel auch für gesellschaftliche Rollenerwartungen, nicht nur in Ägypten.
We live in a society with a macho.
Sie sagt, dass in der ägyptischen Gesellschaft es eben sehr viele Macho-Allüren gibt, dass das kulturell vorgegeben ist auch und man sich eben so benehmen müsse, um ein Mann zu werden. Und für sie als Frau hat das immer etwas ganz Demütigendes, aber sie will das auch nicht in die Richtung diskutieren, arme Frau und böser Mann. Es geht ihr eben nicht um Gut und Böse, sondern es geht um ein ganzes System, das Frauen und Männer in diese Rollen zwingt.
Wolfgang Harmdorf aus Kairo mit einem Zitat der Regisseurin Nadine Khan. Herr Harmdorf, vor mehr als 10 Jahren, Anfang 2011 war es, da gab es den sogenannten arabischen Frühling in vielen Ländern Nordafrikas, darunter ja auch Ägypten. Ist davon noch etwas in den Filmen aus den arabischen Ländern zu spüren?
Also im Wettbewerb lief ein sehr anrührender und ganz dicht inszenierter Film aus Tunesien, also dem Land, wo ja eben die Revolte auch vor mehr als 10 Jahren begann. Gott war, das heißt auf Deutsch Morgen, ist das Regiedebüt des 49-jährigen Schauspielers Dafer Labedin, der auch in Großbritannien sehr bekannt wurde. und der selbst auch die Hauptrolle spielt. Habib, ein Menschenrechtsanwalt, geschiedener Vater eines 15-jährigen Sohnes, der an dem Zustand seines Landes verzweifelt, dass eben trotz des arabischen Frühlings und der Zeit danach die Verbrechen der Diktatur einfach nicht juristisch verfolgt werden, bis er schließlich in psychiatrische Behandlung kommen soll. Und dann passiert eben etwas, das seinen 15-jährigen Sohn dazu bringt, dass er eben sieht, der Vater ist doch eben nicht einfach nur geisteskrank, sondern es ist auch was mit der Gesellschaft falsch. Der Sicherheitsapparat ist nach wie vor aktiv und eben die alte Macht funktioniert einfach noch. Und es war sehr ergreifend, wie stark der Applaus nach der Weltpremiere hier im Opernhaus in Kairo war. Denn die Fragen, die der Film aufwirft, bewegen natürlich auch ein ägyptisches Publikum, weil es nach dem arabischen Frühling ganz ähnliche und vielleicht noch schlimmere Erfahrungen hier in Ägypten gegeben hat. Regisseur und Hauptdarsteller Dafer Labadin war dann auch wirklich sehr berührt von der Begeisterung des Publikums in Kairo nach der Weltpremiere. Ja, für ihn ist es immer schwierig, über solche Themen wie Revolution zu reden. Und damit meint er eben nicht das große Publikum, das hat seiner Meinung nach ein ganz großes Interesse an dem, was es eben auch erlebt und gefühlt hat. Aber Festivals und Verleiher, die tun sich manchmal sehr schwer damit. Aber am Ende, sagt er, hat der Film eben seinen Platz gefunden und wird auch in Tunesien in den Kinos laufen. Und die Menschen werden ihn sehen und er ist sehr glücklich, ihn gemacht zu haben.
Also es geht auch um Aufbruchsbewegungen, mehr Demokratie in der arabischen Welt. Was würden Sie denn sagen, Herr Hamdorf, ist das grundsätzlich ein wichtiges Thema auf dem Filmfestival in Kairo?
Also da bin ich eher pessimistisch. Es sind durchaus solche Filme wie der Wettbewerbsbeitrag aus Tunesien. Das sind große Ausnahmen, die dann auch sehr begeistert begrüßt werden. Was Dokumentarfilmer allerdings schon zeigen oder Dokumentarfilmerinnen auch viel, ist eine Auseinandersetzung mit dem Alltag, mit Frauenbildern, mit Männerbildern auch. Mit der Realität setzen sich auseinander. Aber ich glaube, dass diese Frage der Menschenrechte, es ist auch sicherlich ein Tabu, auch ein politisches Tabu.
Über das 43. Internationale Filmfestival in Kairo war das Wolfgang Martin Hamdorf. Politische Konflikte werden besonders dann kulturell ausgetragen, wenn es auf ganz direktem Wege nicht geht, weil die Fronten extrem verhärtet sind oder die Akteure sehr unterschiedlich ermächtigt. Seit Wochen gibt es in der serbischen Hauptstadt Belgrad einen kulturellen Straßenkampf. Es geht um eine Hauswand, auf der ein Bild von Zlatko Mladic zu sehen ist. Der war General, ihm werden zahlreiche Kriegsverbrechen zur Last gelegt und auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit, und verurteilt wurde er auch dafür. Manchen aber gilt er noch immer als eine Art Volksheld, daher das Bild an der Hauswand, das zu einem Symbol geworden ist für den Streit um die Deutung der Geschichte und der Gegenwart. Sabine Adler war dort, wo die Farbbeutel fliegen, in Belgrad.
Graffitis gehören seit langem zum Straßenbild von Belgrad. Stars aus Showbusiness oder Sport zieren zuhauf Häuserwände, Toreinfahrten und Tunnel. Das Porträt an der Ecke Njegoševa, Alexej Nenadovice Straße, erkennen sogar ausländische politisch Interessierte. Denn der oft fotografierte Mann, der militärisch mit der rechten Hand an der Generalskappe grüßt, ist kein anderer als Ratko Mladic. General, wir danken deiner Mutter, ist neben ihm noch zu lesen. Mladic ist ein Kriegsverbrecher. Doch so wenig wie seine Anhänger dessen Festnahme und den Prozess in Den Haag akzeptierten, nehmen sie jetzt das rechtskräftige Urteil hin. Im Gegenteil, seit dem 23. Juli huldigen sie ihm mit dem überlebensgroßen Straßenporträt und klemmen Blumensträuße hinter die Regenrinne daneben. Was Ivan Djuric von der Jugendinitiative für Menschenrechte nicht unkommentiert geschehen lassen will.
This picture of Ratko Mladic convicted for Srebrenica genocide, the siege of Sarajevo and other.
Das Bild von Ratko Mladic, der für den Genozid in Srebrenica und die Belagerung von Sarajevo und andere Kriegsverbrechen in Bosnien-Herzegowina verurteilt wurde, ist eine deutliche Botschaft derer, die diese Politik der 1990er Jahre und die Taten von Ratko Mladic unterstützen. Und das so unverblümt zu zeigen, kommt einer Eroberung des öffentlichen Raums gleich. Das Bild wird bewacht, an diesem Nachmittag von einem dicklichen Jungen, der von einem ausrangierten Stuhl hochspringt. Überraschend sanft bittet er, alle Aufnahmen mit ihm zu löschen. Seinen Namen mag er nicht sagen, aber sein Alter, 15, und dass rund um die Uhr immer jemand hier sei, damit dem Graffiti niemand zu Leibe rückt, was schon öfter passiert sei. Er schaut immer wieder zu einem Taxifahrer auf der Ecke, der uns nicht aus den Augen lässt. Die größte Aktion gegen das Mladic-Gemälde hat Ivan Djurik von der Menschenrechtsinitiative organisiert. Aber der 32-Jährige wollte nicht einfach das Bild abwaschen oder überstreichen. Sondern eine Botschaft an Serbien, Bosnien-Herzegowina und die Welt senden, dass für uns Mladic kein Held ist, sondern ein Krimineller. Wir schämen uns für ihn und wollen den Opfern Respekt zollen. Seine Leute hatten Schilder rund um das Bild aufgestellt mit dem Satz, sie betreten ein Areal, auf dem serbische Gesetze nicht mehr gelten. Mehrere Male hat die Stadtverwaltung den Hausbesitzer aufgefordert, das Bild zu entfernen. Der wollte nichts lieber als das, genau wie die Mieter, die zwar Interviews geben, aber keinesfalls irgendwo mit Namen oder Stimme auftauchen wollen. Sie haben Angst, genau wie die Malerfirmen, die das Graffiti entfernen sollten und es deshalb lieber nicht machten. Die Polizei schützt weder die Firmen noch die Nachbarn, die sich beklagen und gegen die Vereinnahmung wehren, sondern die mit lauten Liedern durch das Viertel ziehenden rechten Hooligans.
Aber das ist wieder nur ein Signal an ihre eigenen Wähler,
sagt Katharina Popovic. Sie protestierte zu Zeiten der Balkankriege ständig gegen den serbischen Kriegstreiber Präsident Milosevic auf der Straße und kennt das Muster.
Das ist eine übliche, also ein Manöver von unserem Regime, ein bisschen so diese nationalistischen Gefühle immer wieder zu wecken und aufzuwärmen. Und dieses Regime hat sich nie wirklich mit der Vergangenheit auseinandergesetzt. Und obwohl die Entscheidung über Mladic als Kriegsverbrecher eigentlich von einem Gericht kam, das unsere Regierung anerkannt hat.
Wochenlang wurde das Mladic-Wandbild in Belgrad mit Farbbeuteln unkenntlich gemacht. Die nationalistischen Verteidiger des Kriegsverbrechers besserten es immer wieder aus, bis sie es mit einer dicken Lackschicht überzogen, von der die Farbe einfach abgewaschen werden kann. Mitte des Monats übergoss es ein junger Politiker erneut mit einem Eimer weißer Farbe. Danach wurde ihm zu verstehen gegeben, besser aus Belgrad und Serbien zu verschwinden, was der Mann mit der Zivilcourage auch tat. 50.000 haben im vorigen Jahr Serbien verlassen, mehr oder weniger freiwillig. Der 15-Jährige jedenfalls hart vor dem Mladic-Bild aus, damit keiner den General nochmal bewirft. Erst in 3 Stunden kommt die Ablösung.
Sabine Adler über einen kulturellen Häuserkampf in Belgrad. In Cottbus ging es gestern Abend um Industriegeschichte, die zugleich natürlich auch die der Gesellschaft ist. Konkret um die Geschichte der Tuch-, Seide- und überhaupt Stoffproduktion in der DDR. Schon im 18. Jahrhundert wurde rund um Cottbus gewebt unter Friedrich II. Und das war so bis zur Abwicklung der DDR-Industrie nach 1989. Da machte auch das TKC dicht, das Textilkombinat Cottbus. Das heutige Staatstheater dort und die Kultur in der Lausitz überhaupt hat lange von der Textilherstellung profitiert. Ganz direkt, unter anderem durch die Stiftung von Max Grünebaum. Der ist 1925 gestorben und hat als Textilfabrikant auch dem Staatstheater seinen ersten Vorhang spendiert. Auch um ihn geht es im Theaterstück, das die Bühne in Cottbus bei Lars Werner bestellt hat, dem Dresdner Autor, der 2018 den Kleist-Förderpreis erhielt. Feinstoff, 4 Versuche in Seide heißt Werners Stück. Michael Lages war bei der Uraufführung.
Nicht nur die Kartoffel hatte Friedrich aus fernen fremden Welten nach Preußen importiert, sondern auch Morus alba, den Maulbeerbaum. Zusammen mit der Seidenspinnerraupe bildete er die Basis von Spinnerei und Stoffproduktion und hätte eigentlich nichts zu suchen gehabt in der Lausitz. Das jedenfalls lässt der Autor Lars Werner, eine fiktive Kollegin aus Friedrichs Zeiten, wissen.
Hat dem Friedrich irgendjemand mal was vom Wetter in dieser seiner Welt berichtet? Es stürmt, es windet, es graust in Preußen.
Das sagt Charlotte Neuber, die Friedrich aus dem Waisenhaus an den Potsdamer Hof holen lässt für die Arbeit am Stoff. Die junge Dame, selbstbewusst und frech, schreibt gleich ein ganzes Buch über Morus alba, den Maulbeerbaum. Dieses Buch ist so etwas wie der rote Faden, der Lars Werners 4 Versuche in Seide zusammenhält. Und die Uraufführung in Cottbus sieht dadurch nur ein bisschen aus wie eine Dokumentation über die Stoffproduktion in der Lausitz. Vor allem ist das Stück mit ganz viel Geschichte durchtränkt.
Es ist das Jahr 1943.
Hier beginnt die Inszenierung von Raphael Ossami Saidi nicht beim alten Fritz, weil die preußischen Nazis alle Sorben umstandslos umsiedeln würden, versteckt Schülerin Maren ihn in einer Mauergruft des Schulgebäudes.
Vor 20 Jahren hätte ich dir hier in diesem Gebäude noch Sorbisch beibringen können. Aber seit die Deutschen eine Einheit sind, ist alles doppelt schlimm, was irgendwie anders ist.
Aber vielleicht einige unserer Lehrer waren noch sogar in der Partei.
Gemeinsam lesen Lehrer und Schülerin Morus Alba das Buch der friderizianischen Autorin Neuber. Von hier aus blendet das Stück zurück in die Entstehungszeit. Der König, sonst ja eher mit Männern beschäftigt, hat durchaus einen Narren gefressen an der jungen Möchtegern-Autorin aus dem Waisenhaus. Ziemlich unvermittelt bricht ein historischer Vulkan aus und das Stück versinkt bis zur Pause in Spektakel. Der Zeitsprung danach ist recht weit und führt direkt in die schon stark verunsicherte DDR-Gesellschaft.
So, 20.12.1983, Beginn 6 Uhr. Vernehmungsprotokoll der Beschuldigten Pauline Schmitz. Die Beschuldigte wurde vor Beginn der Vernehmung darüber in Kenntnis gesetzt, dass zusätzlich eine Schallaufzeichnung angefertigt wird.
Auch für Frau Schmitz und die Gleichgesinnten in der Widerstandsgruppe hat Morus Alba große Bedeutung, auch als konspirative Losung. Dem organisatorischen Kopf dieser Gruppe, wie dem verklärten alten Fritz, ist im vierten und letzten Teil des Stückes das Seidenmuseum gewidmet, das in ferner Zukunft, genauer 2154, eröffnet werden soll, quasi auf den Ruinen vom alten Europa. Die Ostsee jedenfalls ist in dieser Zukunft schon ausgetrocknet und drei Kinder lassen die Welt entschlossen hinter sich.
Eine fragile, bedrohliche, schöne Entdeckung liegt vor uns. Und die, die bisher den Faden der Erzählung in den Händen hielten, werden daran keinen Anteil haben.
Lars Werners Methode ist durchaus vertrackt, denn die dokumentarischen Momente aus der Geschichte der Stoffproduktion sind sehr eng verwebt mit den Schlaglichtern auf politische Epochen. Obendrein wird Szene um Szene jeder und jede im Quartett der Schauspielerinnen und Schauspieler mal zum Stadtplaner, der die erzählten Details mit musikalischen Effekten vom Keyboard aus an der kurzen Leine führt. Lars Werners Sprache bleibt aber trotz aller Verstrickung kompakt und interessant. Und nur gegen Ende greift sie ein bisschen angestrengt zu ideologischen Mustern. Wenn die Kinder aus- und aufbrechen in die neue Welt, wo und was immer die sein wird, wenn sie die Elterngeneration abwickeln und selber die Macht übernehmen. Das Team um Raphael Ossami Saidi hat eine interessante Uraufführung gearbeitet. Ob aber das Stück auch anderswo funktionieren könnte? An Stoffen und Textilindustrien war das Deutschland früherer Jahrhunderte ja reich.
Michael Lages über Feinstoff, vier Versuche in Seide am Staatstheater in Cottbus. Es fehlen noch die Kulturnachrichten, die hat heute Lena Fuhrmann.
Nachdem gestern das Wort des Jahres gekürt wurde, wird heute nun das Museum des Jahres ausgezeichnet. Genauer das Museum des Jahres 2020, denn durch die Corona-Pandemie verschob sich die Verleihung um mehrere Monate. Die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes EIKA entschied sich für das Bauhausmuseum Dessau als Sieger. Das 2019 eröffnete Museum überzeuge damit, die Erinnerung an die bedeutendste Schule für Gestaltung im 20. Jahrhundert wachzuhalten. Die Direktorin Barbara Steiner sieht die Auszeichnung als Ansporn für die kommenden Jahre des jungen Museums. Der Kunstkritikerverband vergab zusätzlich zwei weitere Preise an die Dortmunder Ausstellung Artists and Agents, Performance, Kunst und Geheimdienste sowie an Bonzos Dream, eine Schau der Malerin Vivian Suter in Berlin. Weißer Zopf und schwarze Sonnenbrille. Der 2019 verstorbene Karl Lagerfeld war und ist eine Kultfigur. Und neben seinen Modeschöpfungen für Chanel begeisterte er sich zeitlebens besonders für das Sammeln von Kunstwerken, Kleidung und Accessoires. Beim Auktionshaus Sotheby's kommen aktuell mehr als 1000 Objekte aus seinem Nachlass unter den Hammer. Unter anderem drei Rolls-Royce, zahlreiche seiner berühmten Fingerlinge und ein Modell seiner hochverehrten Katze Choupette. Pierre Mott, Vizepräsident von Sotheby's in Frankreich, findet, die Sammlung gebe einen Einblick in die Persönlichkeit Lagerfelds und sein Privatleben, das sich hinter der Fassade eines großen Designers verbarg. Bis morgen finden die Auktionen in Monaco noch statt. Dann bekommen Freunde von Kunst und Kitsch Mitte Dezember in Paris und im nächsten Jahr in Köln die Chance auf ihr Stückchen Lagerfeld. Corona hält die Welt auch an diesem kulturell sonst eher behäbigen Samstag weiter auf Trab. Aus Rio de Janeiro twittert Bürgermeister Eduardo Paes: Wir respektieren die Wissenschaft, und sagt damit die weltberühmten Silvesterfeierlichkeiten an der Copacabana zum zweiten Mal in Folge ab. Und auch in Deutschland gibt es schlechte Nachrichten für Nachtschwärmer und Partygänger. In Nordrhein-Westfalen schließen sich ab heute wieder die Pforten der Clubs und Diskotheken als Reaktion auf die weiterhin hohen Corona-Zahlen. Das geht aus der gestern vom Landesgesundheitsministerium veröffentlichten aktualisierten Corona-Schutzverordnung hervor. Die stuft Clubs und Diskotheken als Einrichtungen mit besonders hohem Infektionsrisiko ein.
Lena Fuhrmann mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Die SPD gibt grünes Licht für den Koalitionsvertrag der Ampel. Das ist ein Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Außerdem der Fackelaufmarsch in Grimma und die Sorge um einen militärischen Konflikt in der Ukraine. Für das Interesse an der Kultur dankt Jörg Biesler.